Danke, Susi. Wir beschäftigen uns jetzt seit einigen Wochen mit Jakob. Ich finde die Begegnung mit Jakob sehr spannend. Ein fehlerhafter Mensch, wie ich, wie du vielleicht auch, und doch gesegnet. Ein Mensch, der Gott begegnet und der wirklich immer tiefer in diese Beziehung mit Gott, mit Jesus kommt. Und mir geht es selber so, auch in den letzten Wochen, dass es wirklich zu mir spricht und meine Beziehung zu Jesus vertieft. Heute möchte ich mit euch weitergehen und ich habe ein Buch hier. Es hatte vor meinem geistigen Auge schon so die Überschrift Jakobs Leben. Es ist noch nicht abgeschlossen zu dem Zeitpunkt, wo Jakob es jetzt aufschlägt. Er ist mittendrin in all dem Getümmel und schaut jetzt schon mal zurück so auf das, was war. Und als er so die Seiten durchblättert, da liest er dann und hat sich das vielleicht mal aufgeschrieben. Meine Eltern haben mir den Namen Fersenhalter gegeben. Mit anderen Worten, Betrüger, Schlawiner und Lügner. Eigentlich gefällt mir das überhaupt nicht gut, wenn ich das mir so überlege, dass meine Eltern mir so einen scheußlichen Namen gegeben haben. Also, ich möchte das eigentlich rausreißen aus meiner Biografie. Ja, und schon im Mutterleib habe ich mich ständig mit meinem Bruder gestritten, mit ihm rumgeprügelt und das Verhältnis ist immer schlechter geworden. Was für ein Mist! Warum gehören diese Seiten zu meinem Leben? Also am liebsten möchte ich die auch herausreißen. Und schließlich habe ich auch selber richtig Mist gebaut. Ich habe meinen Vater belogen und ich habe so getan, als sei ich mein Bruder Esau. Und warum? Alles nur, weil ich das haben wollte, was ihm eigentlich zusteht. Und es hat auch geklappt. Mein Vater hat mir das abgenommen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass mein Bruder Esau tatsächlich so sauer wird. Und tatsächlich, er wollte mich sogar umbringen. Töten. Und echt, ich finde das so schlimm, dass das in meiner Biografie ist. Und ich möchte das auch am liebsten ausreißen. Und tu es auch. Jo, jetzt ist es wieder besser, ne? Ich kann mir vorstellen, vielleicht möchtest du das auch manchmal tun. Wenn du die bisherigen Seiten deines Lebensbuches durchliest und siehst, was da alles so für Erinnerungen sind. Und vielleicht hast du das auch schon versucht und überall liegen so die Seiten herum. Aber ich habe eine gute Botschaft für dich. Jesus, der kommt und er nimmt die zerknitterten, herausgerissenen Seiten deines und meines Lebens, die wir gar nicht mehr so anschauen mögen. Er streicht sie glatt und er möchte dich ermutigen. Und er sagt zu dir, wie auch damals zu Jakob, weißt du, ich möchte so die Story deines Lebens eigentlich gerne mit dir weiterschreiben. Und ich möchte da nochmal ein kleines Vorwort dazu setzen, mit dir auch nochmal durchgehen und dir zeigen, dass in diesen ganzen Zeiten, die du gar nicht so anschauen wolltest, meine Liebe immer bei dir war. Und dazu werden wir dann später auch noch kommen. Ich möchte dann mit dir auch noch so ein Nachwort schreiben und eine Perspektive für dein Leben. Und ja, ich möchte dir eigentlich ganz viel Hoffnung geben und dir so einen Rahmen geben. Und das ist eigentlich schon so die Botschaft auch dieser Reihe und dieser Predigt, dass Gott all diese zerknitterten Seiten unseres Lebens in die Hand nehmen möchte. Und dass er was Gutes draus machen möchte und dass er das auch schafft. Mit dir und mit mir, so wie er es mit Jakob geschafft hat. Und deshalb wollen wir einfach auch weitergehen. Jakob fehlerhaft und doch gesegnet. Aber wie ist er gesegnet worden? Und ich denke, in vielerlei Hinsicht vielleicht ein bisschen überraschend für euch, er ist gesegnet worden dadurch, dass er zum Diener wurde. Gesegnet durch Dienen. Warum das? Vor kurzem habe ich etwas Interessantes gelesen. Das war überschrieben in der Zeitung, der Fluch der dritten Generation. Und dann kam ein Zitat von Otto von Bismarck, der ist schon eine Weile nicht mehr da, aber etwas Kluges gesagt. Er hat gesagt, die erste Generation schafft das Vermögen, die zweite verwaltet es und die dritte studiert Kunstgeschichte. Klar, was er damit sagen wollte. Die Enkel von Firmengründern stehen in dem Ruf, dass sie ihr Erbe lieber auf den Kopf hauen, statt es zu bewahren und zu vergrößern. Also einige, die sich jetzt persönlich angesprochen fühlen, die sind jetzt ganz aufmerksam. In gewisser Weise trifft das genau die Situation von Jakob. Er ist ja der Dritte in der Reihe, Abraham, Isaak und Jakob. Abraham war der Pionier. Er hat sozusagen das Unternehmen gegründet oder Gott mit ihm die Verheißung gegeben, dass durch ihn so die ganze Welt gesegnet werden soll. Er hat es angefangen, er hat den Grund gelegt. Und Isaak, sein Sohn, der hat es dann weitergeführt und verwaltet. Ja, und jetzt ist da Jakob. Und mit einem großen Fragezeichen, wie wird es bei ihm weitergehen? Er studiert keine Kunstgeschichte. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, da würde er wenigstens was Vernünftiges machen. Aber Jakob hockt in der Stube und leistet Mama Gesellschaft. Ihm werden alle Freiheiten gegeben, die er allerdings wenig nutzt. Er hat alle materiellen Dinge, die man braucht und auch die man nicht braucht. Weniges fordert wirklich seine besondere Anstrengung, außer vielleicht die Streitigkeiten mit seinem Bruder. Ja, Jakob schlingelt sich so durch das Leben und hat sich an den Weg des geringsten Widerstandes gewöhnt. Er hat große Ansprüche, aber er zeigt wenig Tatkraft und er lässt sich mehr oder weniger bedienen. Wir haben ja auch gelesen, die Mutter hat ihm dann dieses tolle Mahl gekocht, womit er dann seinen Papa betrogen hat. Tja, dennoch, Gott hat Großes mit seinem Großvater Abraham vorgehabt und dazu gehören natürlich auch seine Nachkommen, Isaak und Jakob. Segen für alle Geschlechter. Nun ist die Frage, wie geht es weiter? Verspielt er das Erbe oder bricht die Segenslinie jetzt ab? Bekommt er die Kurve oder wird er zu einem Mann Gottes, zu einem Pionier des Reiches Gottes? Bei uns geht es ja gut, wir wissen die Antwort schon, oder? Er wird es packen. Er wird es packen. Aber wie? Wie geht es mit ihm voran? Was bewirkt diesen Change, diese Veränderung in seinem Leben? Und das Erste, was mir auffällt, er holt ihn heraus aus der Komfortzone, in der er sich bisher rund um die Uhr hat bedienen lassen. Und er stellt ihn hinein in eine Zone der Herausforderung. Und warum tut er das? Weil wir meistens nur in der Herausforderung wachsen und nicht in der Komfortzone. Allerdings, ich bin mir ziemlich sicher, dass Jakob, als er dann auf der Flucht vor Esau war, das noch nicht als Führung Gottes erlebt hat. So geht es uns ja auch manchmal in schlimmen Zeiten, dass wir Gottes Hand nicht sehen können, aber im Nachhinein, denke ich, hat er eines Tages erkannt, auch da war Gott am Wirken und es hat mit dazu beigetragen, dass ich zu dem Mann Gottes werden konnte, der ich dann doch endlich geworden bin. Ja, Gott lehrt ihn dabei auch zu dienen. Jakob, der Schlawiner und Egoist, wird zum Diener und gerade dadurch gesegnet. Deshalb möchte ich mit euch nochmal in die Geschichte jetzt reingehen, die Fortsetzung. Wir haben ja schon einiges gehört darüber, wie es damals im Elternhaus war, wie er dann geflohen ist und eine Gottesbegegnung hatte. Und jetzt kommt er zu seinem Onkel Laban nach Haran, da wo Abraham einst auch gelebt hat. Ja, und dort ist auch die ganze Familie von Laban und auch seine Töchter und seine Tochter Rahel. Und da steigen wir jetzt ein. Jakob kommt an und da heißt es, inzwischen war Rahel mit den Schafen und Ziegen ihres Vaters herangekommen, denn auch sie war eine Hirtin. Das ist doch die Tochter meines Onkels und das ist sein Vieh, dachte Jakob. Er ging zum Brunnen, wälzte den Stein allein vom Loch und tränkte Labans Herde. Also er hat plötzlich richtig große Kräfte, ne? Dann küsste er Rahel zur Begrüßung und weinte vor lauter Freude, bevor er sich eigentlich vorgestellt hat. Ich bin mit deinem Vater verwandt, erklärte er ihr im Nachhinein. Ne? Deine Tante Rebekka ist meine Mutter. Als sie das hörte, lief sie zu ihrem Vater und erzählte es ihm. Da eilte Laban Jakob entgegen, er umarmte und küsste ihn und nahm ihn mit in sein Haus. Dort erzählte Jakob seinem Onkel, was er erlebt hatte. Es ist wahr, du bist mein Blutsverwandter, sagte Laban. Du bist mein Verwandter und deshalb sollst du nicht umsonst für mich arbeiten. Sag mir, welchen Lohn willst du haben? Das ist die Gelegenheit, sagt sich Jakob. Laban hatte nämlich zwei Töchter, die ältere hieß Lea und ihre jüngere Schwester Rahel. Lea hatte glanzlose Augen, Rahel aber war eine tolle Frau, ja, eine schöne Frau. Jakob hatte sich in sie verliebt, darum antwortete er, ich will 7 Jahre für dich arbeiten, wenn du mir Rahel gibst. Einverstanden, sagte Laban, ich gebe sie lieber dir als einem fremden Mann, bleib so lange bei mir. Und die 7 Jahre, die er für Rahel arbeiten musste, vergingen für Jakob wie im Flug, so groß war seine Liebe zu ihr. Danach ging er zu Laban, die Zeit ist um, gib mir Rahel, meine Braut, ich will sie nun endlich heiraten und das Bett mit ihr teilen. Laban lud alle Leute des Ortes zu einer großen Hochzeitsfeier ein. Am Abend, als es dunkel war, brachte er aber nicht Rahel, sondern Lea zu Jakob und er schlief mit ihr. Laban hatte ihr seine Magd Silpa zur Dienerin gegeben. Am nächsten Morgen entdeckte Jakob entsetzt, dass Lea neben ihm lag. Hammer. Man sollte mehr miteinander reden, habe ich gedacht. Sofort stellte er Laban zur Rede. Was hast du mir da angetan? Warum hast du mich betrogen? Ich habe doch für dich gearbeitet, um Rahel zu bekommen. Er sagt ganz cool, es ist bei uns nicht Sitte, die jüngere Tochter vor der älteren zu verheiraten, entgegnete Laban. Verbring mit Lea die Hochzeitswoche, dann bekommst du Rahel noch dazu. So als Beigabe. Allerdings musst du weitere 7 Jahre für mich arbeiten. Jakob willigte ein. Ganz schlicht. Eine Woche später, als die Feierlichkeiten vorbei waren, bekam er dann auch Rahel zur Frau. Ihr wurde die Magd Bilha als Dienerin mitgegeben. Jakob schlief auch mit Rahel und er liebte sie mehr als Lea. Er blieb noch einmal 7 Jahre bei Laban. Und wie ging es dann weiter? Ich finde es total spannend. Als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schaffte er einen Ausgleich. Er schenkte ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Lea nannte ihren ersten Sohn Ruben. Seht ein Sohn. Damit wollte sie natürlich auch Jakob beeindrucken. Denn sie sagte sich, der Herr hat mein Elend gesehen, jetzt wird mein Mann mich lieben, weil ich ihm einen Sohn geboren habe. Danach brachte Lea den zweiten Sohn zur Welt. Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde, darum hat er mir noch einen Sohn geschenkt, rief sie und gab ihm den Namen Simeon, Erhörung. Sie wurde wieder schwanger und brachte erneut einen Sohn zur Welt. Jetzt wird sich Jakob mir endlich zuwenden, weil ich ihm 3 Söhne geboren habe, sagte sie. Deshalb nannte sie ihn Levi, Zuwendung. Hat es geklappt? Schließlich wurde ihr 4. Sohn geboren. Ich will den Herrn preisen, sagte sie und nannte ihn Juda, Lobpreis. Ich habe den Eindruck, jetzt schaut sie nicht mehr auf Jakob, jetzt schaut sie auf Gott und sagt, jetzt preise ich Gott, egal was Jakob macht. Danach bekam sie vorerst keine mehr. Jetzt könnte man immer weiterlesen. Ich fasse das Folgende so ein bisschen zusammen. Die Frauen tragen einen regelrechten Baby-Battle aus. Also wer kriegt mehr Kinder und dann kriegt die Rahel Kinder und dann werden die Mägde noch zu Nebenfrauen ernannt, die auch noch Kinder bekommen. Die Familie wächst, Labans Vermögen wächst, Jakobs Vermögen wächst, bis eines Tages wieder eine Veränderung ansteht und deutlich wird, es geht weiter. So viel zu der Geschichte. Ich finde es bemerkenswert, dass Jakob letztlich demütig den Preis zahlt, der ihm genannt wird, und einfach nur dient. Treu und zuverlässig. Nach dieser Vorgeschichte, wie man ihn kennengelernt hätte, hätte man das gar nicht vermutet, dass so viel Kraft in ihm drin steckt. Aber was gibt ihm nun diese Kraft? Ist es nur die faszinierende Rahel, ihr Hüftschwung und ihre tolle Ausstrahlung, die ihn so motiviert, oder ist da noch etwas anderes? Und ich glaube, dass da noch etwas ganz anderes mit am Werke ist, eine Kraft, die ganz tief in sein Leben hineingewirkt hat. Ich glaube, dass Jakob immer einen Stein in der Hosentasche mitgeschleppt hat, als Symbol, der war vielleicht ein bisschen kleiner als der hier. Vielleicht erinnert ihr euch, es gab einen Augenblick auf der Flucht nach Haran, über den Till am letzten Sonntag gesprochen hat, als er ihm Gott begegnet ist, in Bethel. Und dort hat er sich einen Stein unter den Kopf gelegt und dann plötzlich den Himmel im Traum offen gesehen und Gott ist ihm erschienen und die Engel Gottes, die auf und nieder gestiegen sind. Und er hat den Zuspruch bekommen, dass Gott mit ihm ist und er hat sein Leben auch Gott geweiht. Wir haben gesehen, dass es noch ein bisschen selbstloser sein könnte, diese Weihe, aber er hat immerhin eine Entscheidung getroffen. Interessanterweise war dieser Ort, wo er Gott erfahren hat, ein Ort, an dem viele Jahre vorher sein Großvater Abraham schon einmal gewesen ist und einen Altar errichtet hat und Gott angebetet hat. Sein Großvater hatte hier schon den geistlichen Raum geöffnet. Und so ist es ja auch manchmal in unseren Familien. Wir wissen, es gibt Großeltern, es gibt Menschen, die den geistlichen Raum öffnen und später erfahren wir, die haben für uns gebetet. Und dann merken wir, boah, da hat etwas gewirkt und wir sind dankbar dafür. Und hier ist es auch so, dieser Gott seines Großvaters, der hieß immer bisher der Gott Abrahams, fängt nun auch an, sein Gott zu werden. Und deshalb denke ich, wird er diese Erinnerung auch mitgenommen haben nach Haran, diese Gewissheit und diese Überzeugung, dass so wie dieser Stein zwar auch hart ist, aber er ist ein jeder harte Ort auch in deinem Leben und auch in seinem Leben kann ein Ort sein und ist ein Ort, wo Gott sich offenbaren kann und will. Und das ist nach meiner Überzeugung so der tiefste Grund, warum er das alles so durchgestanden hat. Und meine Frage so an dich und an uns ist, was erinnert dich daran, dass du nicht Sklave der Umstände bist, sondern dass du in Gott verwurzelt bist? Welches Zeichen nimmst du so mit in deinem Alltag? Was für ein Stein ist es, den du dir vielleicht irgendwo hinlegst? Welchen Ort suchst du auf regelmäßig? Welche Bibelverse sprichst du dir immer wieder zu und deiner Seele zu? Welche Zeiten hast du, welche Gewohnheiten, welches persönliche Bekenntnis? Und du sagst, das ist das Bekenntnis meines Lebens. Und ich weiß, es gibt Menschen, die haben vielleicht Schlimmes erlebt, aber die haben von Gott diese Überzeugung bekommen, Jesus hat das überwunden, er führt mich in neues Land. Und ich weiß, viele haben Josua 1, Vers 9 ist mir aufgefallen, so als Schlüsselvers. Und da heißt es, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn Gott, der Herr, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Und so sehe ich das als Ermutigung an, auch dieses Vorbild von Jakob, dass auch wir in unseren harten Alltag manchmal diese Gewissheit mit hineinnehmen, dass Gott mit uns ist. Tja, was hat noch diesen Change, diese Veränderung bei Jakob bewirkt, dass er zum Diener wurde und was hat das bedeutet? Und dafür habe ich hier dieses Bild mitgebracht von ein paar Trauringen. Und so als Symbol, Jakob fängt an, seiner Familie zu dienen. Er dient nicht nur Gott jetzt, sondern er fängt auch an, seiner Familie zu dienen. Jakob hat bisher die Familie vor allen Dingen als Ort kennengelernt, an dem er versorgt wurde, an dem es ihm gut geht, an dem er gepampert wurde, wie man so sagt. Aber jetzt will er selber eine Familie gründen. Und erstaunlicherweise zeigt er jetzt Stärke und Opferbereitschaft. Ich denke, das gilt analog auch, wenn man in gute und verbindliche Freundschaften und Beziehungen auch investieren will. Dafür braucht man das auch. Insofern können wir das auch dahin mit hineinnehmen. Und er sieht Rahel und sagt, diese Frau will ich und keine andere. Onkel Laban ist einverstanden, schnell werden sie sich einig, 7 Jahre schuften, in Labans Familienunternehmen. Das ist der Preis. Die vergehen wie im Fluge. Nun wird Hochzeit gefeiert und Jakob muss erleben, was er selber oft mit anderen gemacht hat. Nämlich, er wird betrogen. Lea liegt an seinem Bett und er muss weitere 7 Jahre schuften. Jetzt spürt er am eigenen Leib, wie es ist. Aber was tut er? Er beklagt sich nur zaghaft. Also er sagt schon, Laban, das war nicht in Ordnung. Aber er merkt jetzt auch, denke ich, dass es eine Lehrzeit ist, in der er steht, wo Gott ihn spüren lässt, was es wirklich bedeutet, sich so zu verhalten und wie es richtig ist. Nun, nicht nur die beiden Frauen, Lea und Rahel, werden ihm ja zugeführt, auch die beiden Mägde, Bilha und Silpa, die werden später dann auch ganz offiziell zu seinen Nebenfrauen und auch mit ihnen zeugt er Kinder. Ich weiß nicht, ob er sich das vorher so vorgestellt hätte. Ich hab mir so gedacht, er hat sich so einen Ring oder 2 Ringe mitgebracht und nachher hat er gemerkt, die reichen gar nicht. Hätte ich noch ein paar mehr gebraucht. Eine Lehre, die ich darin sehe, bei Gründung einer Familie oder solcher verbindlicher Beziehung und bei der Gestaltung solcher Beziehung, da kommt mehr auf uns zu, als wir uns eigentlich gedacht hätten. Aber Jakob macht das alles wirklich mit und er macht es gut und er stellt sich unter diese riesige Aufgabe. Und das wird ihm wirklich zum Segen. Was mir aber aufgefallen ist, es gibt noch Entwicklungspotenzial bei Jakob. Und da möchte ich noch mal ganz kurz drauf schauen. Da ist ja Rahel als Erste, sie ist die Geliebte. Dann ist da Lea als Zweite, oder eigentlich als Erste, das ist die Ertragene. Die wird halt geduldet. Und dann gibt es die Mägde Bilha und Silpa, das sind eigentlich die, die übersehen werden. Über die man jetzt auch gar nicht so viel redet. Jakob hat nur Augen für Rahel, er kann die anderen gar nicht wertschätzen. Und bekommt dadurch auch gar nicht mit, wie sehr Gott ihn auch durch Lea und die Mägde segnet. Jakob ist blind für die Liebe und das Leid von Lea und er macht einen Kardinalfehler, den er leider auch zukünftig noch weiter durchsieht. Er macht Unterschiede. Und wir sehen, dass in dieser ganzen Familiengeschichte es immer Probleme gegeben hat, wenn ein Kind dem anderen vorgezogen wurde, eine Frau der anderen vorgezogen wurde, einfach Unterschiede und Ungerechtigkeit da war. Und das bringt immer Schlechtes hervor. Interessanterweise ist Lea, die ertragen wird von ihm, wird von Gott total gesegnet. Und das vierte Kind ist Juda, Lobpreis. Und wisst ihr, wer aus dieser Linie Juda hervorgegangen ist? Jesus. Aus dem Stamme Juda. So hat Gott diese Lea gesegnet. Aber Jakob hat es einfach nicht gesehen. Und ich denke, hätte Jakob seine Augen und sein Herz noch weiter geöffnet, dann hätte er es leichter gehabt und der Segen Gottes hätte noch viel besser fließen können. Wir haben ja Gott sei Dank heute keine Vielehe mehr. Ich hoffe, ihr seid auch froh darüber. Aber ich habe mir überlegt, manchmal muss jetzt ein Partner alles in allem sein. Oder man durchläuft so eine Veränderung. An die Männer gewandt heute. Vielleicht ist zuerst deine Frau für dich Rahel gewesen, voll romantisch. Und dann kommt die Last des Alltags und sie wird für dich Lea, die, die du nur noch erträgst. Und schließlich, was wird sie dann? Die Magd, die den Laden in Ordnung hält, aber emotional läuft nicht mehr viel. Und umgekehrt kann das auch aus der Perspektive der Frauen im Blick auf die Männer sein. Erst ist der Geliebte, der Held, dann ist es der Ertragene und dann wird auch er übersehen. Ich glaube, Gott möchte, dass wir unsere Partner wirklich mit den Augen der Liebe anschauen und erkennen, wie gesegnet wir sie durch sie sind. Und wenn wir das spüren, auch so Veränderungen in unserer Beziehung zueinander, dass wir uns verändern lassen von Gott. Dienen heißt nämlich lieben. In Familie, in Partnerschaft, auch in Freundschaft und Beziehung. Und deshalb nochmal so die Frage, wie siehst du deine Partnerin und deinen Partner? Wie siehst du deine Freunde? Dienst du ihnen? Erkennst du den Segen, der dir durch sie geschenkt wird? Machst du Unterschiede? So, und der dritte Bereich, wo Jakob dienen lernt. Ich habe überlegt, was ich da für ein gutes Symbol finden könnte. Und da denken wir natürlich erst an den Bauarbeiter, aber wir haben ja auch viele Ingenieure hier in unserer Gemeinde und Architekten, die gehen dann auf die Baustelle, bringen dann noch ihren Laptop mit, der andere hat einen Spaten und Hammer. Es ist der ganze Bereich der Arbeit und des Jobs. Zu Hause hat Jakob keinen Finger krumm gemacht, aber jetzt entpuppt er sich als super Mitarbeiter. Er lässt sich echt auf eine Transformation ein. Jakob fängt an, im Job zu dienen. Deshalb ist Laban, sein Chef, auch total gesegnet. Wird richtig berichtet, sein Wohlstand wächst und wächst. Jakob ist ein Segen für seinen Chef. Laban kann sich auf ihn verlassen. Übrigens wird Ähnliches später auch von einem Sohn Jakobs gesagt, von Josef, der in Ägypten ja dem Pharao dient und dem Potiphar. Und überall, wo er dabei ist, wird der Segen weiterfließen. Es geht alles aufwärts. Auf diesem Weg sorgt Gott aber auch für ihn. Auch sein Wohlstand wächst und auch er wird gesegnet. Also eine echte Win-Win-Situation, wo er anfängt zu dienen. Allerdings ist Laban kein angenehmer Chef. Weiß ich, vielleicht habt ihr ja auch nicht nur tolle Chefs. Er versucht, Jakob auszunutzen. Und das merkt man als Leser deutlich. Und trotzdem bleibt Jakob treu. Und er wird zu einer standfesten Persönlichkeit und will ein Segen sein, auch für seinen Arbeitgeber. Übrigens heißt das nicht, dass er nun ewig auch dort bleiben muss. Es kommt der Augenblick, wo er dann auch spürt, jetzt ist gut zu gehen. Und dann ist es auch wichtig, ihn zu erkennen, diesen Augenblick. Was ich daraus höre, ist so die Frage, welche Einstellung habe ich, welche Einstellung hast du, auch zu diesem Bereich der Arbeit. Und ich habe so die Ermutigung gehört, bete für deinen Chef. Segne ihn. Segne deine Arbeit. Segne dein Unternehmen. Vielleicht hast du ja immer nur geschimpft über die ganze Ungerechtigkeit, was nicht so gut läuft. Aber vielleicht bist du ja jemand, der gerade da eine Veränderung hineinbringen kann. Ich habe was gelesen, dass man seinen Chef führen kann. Ganz interessant. Und ich glaube, das sind vielleicht so Wege, wo man sagt, wie kann ich helfen? Was kann ich tun? Und so kannst du Einfluss nehmen. Und du kannst beten, segne mich und lass mich ein Segen sein. Ich glaube, dass wir dann aus der Opferrolle herauskommen und anfangen zu transformieren im Sinne des Reiches Gottes. Und dann noch ein Bereich. Und ich habe überlegt, dafür nehme ich die Zahl 7. Am Ende hat Jakob ja ungefähr 3x7 Jahre gedient. 1x7 Jahre für Rahel, 1x7 Jahre für Lea, dann nochmal 6 Jahre für die Kühe und die Schafe und alles, was so war, den Besitz. Und im 7. Jahr kam dann die große Veränderung, 21 Jahre. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit, auch die Zahl Gottes. Jakob hat viel erreicht, aber er ist an dem Punkt, wo er sich auch sagt, das kann nicht alles gewesen sein. Und ich denke, das ist eine Frage, die sich auch viele so etwa in der Mitte ihres Lebens stellen. Und ich glaube, dass es eine Riesenchance ist, sich diese Frage zu stellen. Wenn man spürt, ist das alles gewesen, dann glaube ich, klopft Gott an die Tür und sagt, hey, ich will dir den Horizont erweitern und sagen, du kannst nochmal in einem ganz anderen Horizont dienen und wirksam werden in dieser Welt. Zu Abraham hatte Gott doch gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Sozusagen ein weltweiter Horizont. Und deshalb spürt Jakob, das war es noch nicht. Mein Gott, meine Familie, mein Job, mein Wohlstand. Sondern jetzt erkennt er, es geht um sein Reich. Um Gottes Reich, um Gottes Anliegen, um die kommenden Generationen. Ja, tatsächlich um diese Welt. Und Jakob fängt an, dem Reich Gottes zu dienen. Am Anfang wollte er den Segen nur für sich. Und nun begreift er, dass seine Bestimmung viel weiter geht. Er soll ein Segen sein, weit über den Rahmen seines Privatlebens hinaus. Und er hört es von Gott und er spürt es auch. Jetzt ist es dran, dass ich hier meine Zelte abbreche und mich wieder an den Ort begebe, wo ich eigentlich hingehöre. Das heißt, er muss auch Esau, seinem Bruder, wieder begegnen. Er muss sich mit ihm versöhnen. Er muss sich auf diese schwierigen Dinge auch einlassen, die alle dazugehören. Und Jakob hat sich sehr geändert. Wir erinnern uns, zur Flucht nach Haran, da haben ihn die Umstände gezwungen. Also das hätte er so freiwillig nicht gemacht, Mamas Rockzipfel zu verlassen. Obwohl Gott natürlich dahinter stand. Aber jetzt verlässt er die Komfortzone freiwillig, weil es ging ihm ja recht gut. Und er lässt sich auf ein echtes Risiko ein, denn er hat keine Sicherheit, dass Esau sich nicht doch an ihm rächen wird. Aber er geht im Vertrauen auf Gott, weil er mehr will. Er will in seine Bestimmung. Und das ist die Sache wert. Und jetzt leitet er die Veränderungen ein, die ihn nun ganz auf die Ebene, eine Ebene mit seinem Großvater Abraham bringen. Ihr merkt, er tritt sozusagen an die Seite von Abraham, kommt in seine volle Berufung. Und er will sozusagen seinen Platz in der Kette der Generationen einnehmen, im göttlichen Spielerteam. Und ich habe dann mir fiel dazu ein Vergleich ein. Wir waren in Rom und da gibt es eine Kirche, in der oben am Rand die ganzen Bilder der vergangenen Päpste oben aufgehängt sind. Und da gibt es natürlich dann am Schluss auch nochmal eine Lücke, wo dann der nächste wieder hin soll. Man kann jetzt über das Papsttum denken, was man will. Aber ich habe mir vorgestellt, wenn ich jetzt Papst wäre, der Amtierende, und würde da so stehen, und dann sehe ich so diese ganze Kette meiner Vorgänger, da würde ich sehr demütig werden und sagen, Herr, bitte hilf mir, dass ich ein segensreiches Glied in dieser Kette sein kann und dass mein Bild nachher angeschaut werden kann ohne Gram, sondern mit Freude, und dass daraufhin noch viele andere folgen können, die Segen und Licht in diese Welt hineinbringen. Also stelle ich mir das jedenfalls vor. Und so ist das für mich ein Bild. Jeder von uns steht so an einer Stelle, mit uns hat diese Welt nicht angefangen und hört es hoffentlich auch nicht mit uns auf, sondern wir sind ein Glied in der Kette, und dass wir doch möglichst ein Segen sein mögen, so in dieser Reihe der Generationen, und den Segen auch weitertragen. Und so wie Jakob braucht es Menschen, die über ihr Privatleben hinaus auch ein Segen für diese Welt sein wollen. Und es gibt so viele Wege dafür. Du kannst dich um eine Person kümmern, du kannst im Diakoniekreis bei uns mitarbeiten, Menschen besuchen. Du kannst bei Hoffnungsträger Ost mitarbeiten. Du kannst bei Womb to Tomb mitarbeiten. Open Doors oder International Justice Mission. Es gibt so viele tolle Werke und Möglichkeiten, um die Liebe Gottes in diese Welt hineinzubringen. Jakob wollte immer Bedeutung haben und gesegnet werden. Ich glaube, das wollen wir alle, oder? Also das Wichtigste bei Kindern ist ja, dass sie gesehen werden. Aber hat sich das bei uns so viel verändert? Er hat es versucht, so gesehen zu werden, aber auf falschen Wegen. Bis er erkannte, dass er gesegnet wird, wenn er lernt, anderen zu dienen. Dass dann der Segen zu ihm zurückfließt. Und deshalb die Frage, wo spürst du, dass eine Veränderung dran ist und dass du in deiner Berufung auf einen neuen Level gehen solltest. Die Komfortzone verlassen solltest und neu anfangen. In größerer Abhängigkeit von Jesus zu leben, dich zu versöhnen vielleicht mit Menschen, mehr auf Gott zu vertrauen und den Segen Gottes in diese Welt zu tragen. Was bedeutet das für dich? Was ist der nächste Schritt vielleicht? Und ich glaube, Gott spricht zu dir und zu mir genauso, wie er zu Jakob spricht. Sehr spannend. Übrigens, viele, viele Jahre später verließ dieser Gott in Jesus freiwillig seine Komfortzone im Himmel, um Menschen wie Jakob zu dienen. Und wir lesen in der Bibel, Markus 10, 45, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, das heißt zu lieben und sein Leben hinzugeben als Erlösung für diese Welt, für viele. Dienen bedeutet lieben, lieben. Und so nimmt Gott die zerknitterten Seiten unseres Lebens, deine und meine, er fügt sie zusammen und zeigt uns den roten Faden seiner Liebe. Und ich glaube, er schreibt mit dir auch eine Fortsetzung. Und das wäre doch mal ein tolles Programm, auch vielleicht für heute Nachmittag, dass du dich mit Jesus zusammen hinsetzt. Hey, wie sieht denn die Zukunft aus? Und da steht dann vielleicht auch, ja, dienen, Gott dienen. Und ja, meiner Familie und meinen Beziehungen, Freunden dienen. Und auch mein Job oder meine Aufgaben, die ich habe, die ich übernommen habe, die Verantwortlichkeiten, die wirklich für Gott zu tun und da dieses Licht und die Liebe Gottes in diese Welt zu bringen. Und schließlich diesen Reich Gottes, diese Dimension hineinzubekommen, sagen, ja, ich habe eine Bedeutung weit über mein Privatleben hinaus. Und da möchte ich hinein, da will Jesus mich hineinbringen. Ich bin gesegnet und ich werde ein Segen sein. Darauf dürfen wir vertrauen, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen. Auch mit den ganzen zerknitterten Seiten unseres Lebens. Er schafft das. Gesegnet und doch geliebt. Nicht gesegnet, sondern fehlerhaft. Und doch geliebt und auch gesegnet. Das kann nicht nur Jakob sein, sondern auch du und ich. Amen.